Herzlich willkommen zum 24. Unions-Bubble-Talk, der Wochenrückblick, am heutigen Sonntag, den 10. März 2024. Gemeinsam mit allen Zuhörerinnen und Zuhörern darf ich heute alle Co-Hosts wieder begrüßen. Lieber Baha, lieber Manuel, lieber Marcel, schön, dass ihr da seid.
Hallihallo.
Hallo.
Hallo in die Runde.
Wir blicken wie immer zurück auf die politische Woche und wollen uns aus Sicht der Union den aktuellen Themen und Diskussionen annähern. Obwohl wir auf zwei sitzungsfreie Wochen des Bundestages zurückblicken, ist politisch wirklich viel passiert. Und dabei ging es nicht um Kleinigkeiten, dabei ging es um fundamentale und weitreichende Inhalte. Zu unserem zweiten Thema werden wir später erneut die Expertise von Kai Wittecker aus der CDU-CSU-Bundestagsfraktion einholen. Das schon schwierige Versprechen sicherer Renten im Wahlkampf hat die SPD nun vollends ad absurdum geführt, denn außer einer Beitragserhöhung und eine in Konstruktion und Höhe eingerichtete Aktienrente, aka Generationenkapital, in wohl eher homöopathischer Dosierung statt einer belastbaren dritten Säule der Rentenversicherung, ist da nicht viel gekommen. Schauen wir also später, was von dem Vorhaben zu halten ist. Zuvörderst aber haben wir erlebt, wie die europäische Sicherheitspolitik, insbesondere zwischen Deutschland und Frankreich, vor den Augen der Weltöffentlichkeit zerbröselt wurde. Unter dem Eindruck des Abhörskandals und der offenbar werdenden Wahlkampfstrategie der SPD mit Scholz als sogenanntem Friedenskanzler erleben wir diesen Bundeskanzler erstmals mit der bestellten Führung. Aus Sicht der allermeisten Sicherheitsexperten und auch aus Sicht der Opposition aber geradewegs in die falsche Richtung und vor die nächste Wand. Der unfehlbare Scholz zwischen Leak, Basta und Wahlkampf. Friedrich Merz hat in einer bemerkenswerten und national wie international auf X viral gefeierten Rede während der Deutschlandtour zum Grundsatzprogramm der CDU in Stuttgart deutliche Worte zum außen- und sicherheitspolitischen Agieren oder besser Nicht-Agieren von Scholz gefunden. Wir hören da, falls es jemand verpasst hat, mal ein klein bisschen länger rein.
Und wenn Deutschland mit diesen beiden großen Nachbarn nicht zuallererst und dann vielen, vielen anderen auch, wenn wir nicht mit Frankreich und auch mit Polen den Weg gemeinsam suchen in dieser Europäischen Union, dann werden wir historisch scheitern in der Zeit, in der wir heute leben, vor diesen Herausforderungen, die wir zurzeit zu bewältigen haben. Und es kann nicht sein, dass in der letzten Woche in Paris eine Ukraine-Konferenz stattfindet, bei der der deutsche Bundeskanzler und der französische Staatspräsident 2 Stunden gegenüber sitzen, wortlos mit verschränkten Armen, anschließend der deutsche Bundeskanzler wortlos nach Hause fährt und am nächsten Tag eine völlig verunglückte Pressekonferenz gibt, um jetzt endlich mal zu erklären, warum er eigentlich die Taurus-Lieferungen in die Ukraine nicht will. Meine Damen und Herren, stellen Sie sich mal einen kurzen Augenblick vor Ihrem geistigen Auge vor. Konrad Adenauer in Paris, Helmut Kohl in Paris, Angela Merkel in Paris, ja selbst Willy Brandt, Helmut Schmidt und nennen Sie auch noch Gerhard Schröder. Keiner von denen hätte sich so jämmerlich verhalten wie der deutsche Bundeskanzler in der letzten Woche. Keiner von denen. Und weil es so aktuell ist, erlauben Sie mir dazu noch einen Satz zu sagen. Sie werden es möglicherweise genauso empfinden wie ich. Die Sozialdemokraten verändern gerade in dieser Frage ihre Strategie. Bisher war die Strategie zu behaupten, das könne nicht geliefert werden, weil dafür deutsche Soldaten in der Ukraine nötig wären. Das ist nun das Gegenteil bewiesen. Dass diese Behauptung falsch ist, ist bewiesen. Jetzt kommt eine andere Geschichte, die wird erzählt. Die lautet, der Einsatz dieser Waffe sei so unsicher, dass daraus möglicherweise eine Eskalation des Krieges entstehen könnte. Und dann wird das Ganze zu einem Thema zwischen Krieg und Frieden gemacht. Meine Damen und Herren, aus der Geschichte wissen wir, und zwar nicht erst aus der jüngeren Geschichte, sondern aus der Antike bis heute. Cicero hat es auf den einfachen Satz gebracht. Si vis pacem para bellum. Wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor. Und heute müssen wir sagen, an die Adresse Putins gerichtet, wenn wir den Frieden wollen, dann muss derjenige, der den Krieg begonnen hat, den Krieg verlieren. Und die Ukraine muss ihn gewinnen. Sonst verlieren wir alle in Europa.
So, das waren deutliche Worte von Friedrich Merz mit einer großen Empathie für die Ukraine, mit einem großen Applaus für die deutsch-französische Zusammenarbeit. Sortieren wir also jetzt einmal oder versuchen es zumindest, was da zwischen Paris, Berlin, London, Washington und Moskau in den letzten Wochen passiert ist. Manuel, du als unser Sicherheitsexperte, vielleicht magst du uns einen ersten Überblick verschaffen.
Klar, gerne, Daniel. Vielen Dank. Ich habe mir mal die letzten zwei Wochen, die ja sehr erfolgen, die ja sehr umfassend waren an den Ereignissen, einmal mal aufgeschrieben. Und ich hoffe, ich habe kein Datum vergessen. Falls euch was auffällt, dann bitte ergänzt noch. Schauen wir uns mal an, was passiert ist. Und zwar geht es los am Mittwoch, den 21.02. Die Nachrichtenagentur Reuters meldet, dass Russland 400 ballistische Raketen aus dem Iran erhalten hat. Donnerstag, 22.02. Taurus-Debatte im Bundestag. Die Unionsfraktion bringt einen Antrag ein. Und es gibt auch einen Antrag der Ampelfraktionen. Der Antrag der Ampelfraktion findet eine Mehrheit. Darin eine bemerkenswerte Formulierung, dass auch die Lieferung von weitreichenden Waffen gefordert wird. Ob damit Taurus gemeint ist, kann keiner der beteiligten Ampelredner, auch Bundesminister Pistorius, nicht begründen. Dann kommt das Wochenende. Montag, der 26.02. Scholz begründet sein Nein bei der Taurus-Lieferung bei der dpa-Chefredaktionskonferenz. Er sagt, es darf keine Verknüpfung deutscher Soldaten mit dem Waffensystem geben. Großbritannien und Frankreich machen in der Ukraine Sachen, die wir nicht können. Für ihn ist wichtig, dass Deutschland zu keinem Fall eine Kriegspartei wird. Dienstag, 27.02. Frankreichs Präsident Macron lud kurzfristig 20 Staats- und Regierungschefs nach Paris ein zu einer Konferenz zur Unterstützung der Ukraine. 15 EU-Staaten, USA, Kanada, Großbritannien und die Ukraine. Ein außergewöhnliches Format, weil das so auch eine interessante Einladungsliste ist. Man weiß nicht genau, welches System dahinter steckt. Jedenfalls treffen sich die Staats- und Regierungschefs in Paris, wobei US-Präsident Biden nicht teilgenommen hat, sondern mit einer Delegation da war. Am Mittag gibt es dann die berühmte Pressekonferenz, auf der Präsident Macron gesagt hat, dass auf die Frage, ob denn auch bei dem an diesem Forum die Frage nach dem Einsatz von Bodentruppen besprochen wurde, er könne da nichts ausschließen. Am Nachmittag des gleichen Tages und am Mittwoch, den 28.02. folgen dann Scholz-Statements gegen diesen Macron-Vorschlag. Ein Einsatz von NATO-Bodentruppen schließt Scholz unbedingt aus. Deutschland dürfe nicht Kriegspartei werden. Donnerstag, 29.02., Kanzlergespräch in Dresden. Ihr habt es alle noch vor Augen. Ein Querdenker gibt Scholz als kleines Geschenk ein angeblich von seinem Sohn gebasteltes Steuerrad und dazu Aufkleber mit, auf denen draufsteht Diplomaten statt Granaten. Diese Forderung macht sich Scholz zu eigen, richtet sie dann aber an den Kreml. Freitag, 1.3., Taurus Leak, zuerst gesendet bei der Russia Today-Chefin Simon Jan. Das abgehörte Gespräch, ich denke, dazu muss ich nichts weiter sagen, das ist ja allen soweit bekannt. Parallel an dem Tag fand auch noch die Beisetzung Nawalnys statt. Die Beisetzung wird zu einer Demonstration gegen das Regime. Es nehmen extrem viele Menschen dran teil. Das Regime hält sich an diesem Tag zurück, aber in der Folge kommt es zu Verhaftungen. Sonntag, 3.3. Frankreich weicht von seiner bisherigen Kommunikationslinie ab und veröffentlicht seine komplette bis dahin aufgelaufene Militärhilfe in der Ukraine. Erstaunlich dabei ist, dass sie deutlich höher ist, als man das bisher annahm. So gibt Frankreich Lieferungen an im Wert von 3,8 Milliarden Euro. Das Kieler Weltwirtschaftsinstitut schätzte bisher den Betrag auf 650 Millionen. Damit liegt Frankreich überraschenderweise gar nicht mehr so weit weg von Deutschland. Wir liegen so etwa bei 6,3 Milliarden. Parallel am gleichen Tag gibt es auch eine Pistorius, eine kurzfristig anberaumte Konferenz, Pressekonferenz mit Bundesminister Pistorius im BMVG, wo er sich ganz dezidiert vor seine Leute stellt und auch sagt, er würde seine besten Offiziere niemals der Kreml-Propaganda opfern. Montag, 4.3., Sotsch Jugendfestival in Russland. Medvedev bezeichnet Scholz als Leberwurstkanzler und wirft Deutschland die Vorbereitung eines Krieges vor. Er droht hierbei mit Raketen auf Berlin und sagt, Deutschland ist wieder der ewige Feind geworden. Parallel zu der Medvedev-Rede beim Jugendfestival stellt er sich auch vor einer Karte, die Grenzveränderungen zeigt. Auf dieser Karte sieht man, dass die Ukraine quasi aufgeteilt wird unter drei Staaten und ihr letztendlich nach Abzug von Polen, Ungarn und Russland nur noch der Oblast Kiew übrig bleibt. Am gleichen Tag lesen wir Ben Wallace in UK-Medien, der Scholz schwere Vorwürfe macht und ihn zum falschen Mann, zum falschen Zeitpunkt an der falschen Stelle für die Sicherheit Europas bezeichnet. Dann der Donnerstag, 7.3., Außenminister Cameron, also des Vereinigten Königreichs, trifft in Berlin ein und man merkt, er hat eine sehr, also er versucht die Wogen zu glätten, kann sich einen Ringtausch bei Taurus vorstellen, sprich man verbringt Taurus Marschflugkörper nach Großbritannien. Großbritannien sendet dann aus seinen Beständen Storm Shadow Marschflugkörper an die Ukraine. Oder er schlägt auch vor, wir können den Deutschen bei Taurus auch helfen. Dann seitdem haben wir Länder wie Polen oder Tschechien, die sich offen für den Macron-Vorstoß zeichnen, was Bodentruppen in der Ukraine angeht. Und jetzt gestern, Samstag, 9.3., hat Bundesminister Pistorius auf Cameron reagiert und angekündigt, dass er einen Ringtausch mit Taurus prüft. Das ist so jetzt der Schnellgalopp durch die Ereignisse der letzten zwei Wochen, so zum Einstieg, dass man das nochmal vor Augen hat, was für ein Karussell wir hier gerade durchlebt haben, wo leider Deutschland die negative Hauptrolle spielt.
Vielen lieben Dank, Manuel. Dazu kommt heute noch, dass Karl Lauterbach vorhin auf X eben genau dieses Kreml-Motiv übernommen hat und von Bomben auf Berlin oder Raketen auf Berlin gesprochen hat. Genau. Ist auch, glaube ich, gerade in den Trends. Und gesagt hat, dass alle Scharfmacher und Kriegstreiber und Journalisten, die, wenn das passiert, sich dann sehr schnell aus dem Land verabschieden würden. Dementsprechend sind wir jetzt also wirklich innerhalb der SPD auch auf von ministerialer Ebene auf Kreml-Propaganda-Niveau angekommen. Genau. Blicken wir vielleicht an der Stelle auf genau das, was wir aus Deutschland heraus erlebt haben. Wir haben also einen Bundeskanzler, der in Paris wortlos ist, wie Friedrich Merz es auch in der Rede gesagt hat. Wir haben dann einen Bundeskanzler, der schwimmt in den Begründungen zur Nichtlieferung von Taurus, an deren Ende nur noch steht, er misstraut der Ukraine, weil er die Kontrolle über die Programmierung der Taurus behalten will und dementsprechend in jedem Fall Deutschland in der Tat involviert wäre. Ich bin relativ irritiert darüber, wie ruhig es in der Koalition geblieben ist dazu. Wir wissen zwar aus einem Kubicki-Interview, jetzt kann man mal wieder sagen, das ist der monatliche Kubicki, dass bei einem kommenden Antrag der CDU-CSU-Bundestagsfraktion erneut die Taurus-Lieferung zur Abstimmung zu stellen, dass einige aus der FDP diesmal zustimmen wollen und nicht nur Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die übrigens heute Geburtstag hat. Herzlichen Glückwunsch. Und da stellt sich jetzt für mich die Frage, was passiert da eigentlich gerade in der Koalition? Was ist es für eine Kommunikation? Wie stehen eigentlich die Koalitionen aufgestellt? gegen diese Begründungstiraden, muss man ja letztlich sagen, von Scholz. Wie wirkt das auf euch, Manuel Baha, Marcel? Ich wollte nur mal euren Eindruck hören, wie diese zwei Wochen außen- und sicherheitspolitisch eigentlich bei euch angekommen sind.
Also wenn ich starten darf, lieber Baha, lieber Marcel, also ich muss sagen, so ein Chaos habe ich so auch noch nie erlebt, außen- und sicherheitspolitisch. Wir haben ja schon öfter geschlingert, jetzt auch gerade Schröder wieder im Kurs. Wenn wir da an das Irak-Nein denken, da waren wir ja auch nicht im Bündnis, aber zumindest gegenüber der sogenannten Koalition der Willigen ja auch so ein bisschen der Paria zusammen mit Frankreich, was aber dann natürlich wo sich auch viele Länder angeschlossen haben. Aber jetzt sind wir in einer Lage, wo hier Deutschland unilateral quasi aus der Reihe fällt. Und da finde ich schon bemerkenswert, dass es in der Koalition so ruhig bleibt. Mein Gedanke war dabei, dass allen Kräften eigentlich bewusst ist, wenn das kann jetzt hier sehr schnell sehr eskalieren. Und die Koalition steht ohnehin schon auf wackeligen Beinen, so dass man sich darauf verständigt hat, dass so die Lautsprecher aus den Fraktionen, das ist einerseits ja Marie-Agnes Strack-Zimmermann, von dieser Stelle auch herzlichen Glückwunsch. Und wir haben ja auch einen bemerkenswerten Auftritt erlebt von unserem Panzer-Toni, ja, der ja auch quasi in 5 Minuten beim, ich glaube, ZDF-Heute-Journal dem Bundeskanzler nach Strich und Faden auseinandergenommen hat. Das sind aber die Lautsprecher, die man erwartet hat. Ja, der Rest hält still, weil man dann doch, glaube ich, versuchen will, einen Flächenbrand zu verhindern. Und das zeigt mir, also so ist meine Einschätzung, dass die Koalition da wirklich in einer Lage ist, wo sie sehr aufpassen muss, dass sie darüber auch nicht zerbricht. Und ich bin jetzt auch auf die kommende Woche sehr gespannt. Wir haben ja wieder Sitzungswoche und mal schauen, was jetzt passiert. Die Union will ja erneut einen Antrag einbringen, soweit ich bisher gehört habe. Jetzt da noch nichts Genaueres mitbekommen. Aber das wird wieder dann ein Test für die Fraktionen. Und so wie ich das verstanden habe, kann es auch sein, dass die Abstimmung da so ein bisschen auch geöffnet wird in der Ampel. Das soweit von mir.
Gut, da darf man natürlich zu sagen, dass Rolf Mütze nicht noch davor gewarnt hat, dass hier entgegen den Paragraphen des Koalitionsvertrages abgestimmt wird. Aber ich glaube, Baha wollte sich melden.
Danke dir, Daniel. Ja, für mich scheinen die letzten 2 Wochen tatsächlich auch eher chaotisch. Wenn ich das aufgreifen kann, was Manuel da gesagt hat, blicke ich, um ehrlich zu sein, kaum noch durch. Ich habe deshalb versucht, die letzten Tage so ein bisschen mal rauszuzoomen und mir die Frage zu stellen, was genau will der Kanzler und will die Ampelkoalition überhaupt noch? Und immer mehr drängt sich einfach der Verdacht oder einfach das Gefühl auf, dass sowohl Scholz als auch die Koalitionäre eigentlich in den Wahlkampfmodus geschaltet haben. Und ich glaube, anders ist es auch schwer zu erklären, warum tatsächlich in einzelnen Themen, ob das jetzt Außenpolitik, Sicherheitspolitik, Rentenpolitik etc. ist, warum es dort einfach so viel Ungereimheiten gibt und halbgare Ergebnisse und irgendwie Widersprüchlichkeiten etc. pp. Uns eigentlich auch gar nicht mehr darum geht, sich zu rechtfertigen, sondern einfach nur noch den Kurswechsel quasi zu vollziehen. Also dieser Begriff des Friedenskanzlers, ich glaube schon, dass das nicht nur herbeigeredet wird von Journalisten, sondern dass das tatsächlich ein Ziel ist von Olaf Scholz und der SPD. Und ich meine, dass das Ganze schon letztes Jahr nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Haushalt begonnen hat, mit dem Leitantrag der SPD zur Wirtschaftspolitik, eigentlich einer muss man mal aufpassen mit dem Begriff, einer sehr, sehr, sehr linken Ausrichtung der Partei und dann über die nächsten Wochen wahrscheinlich eher diskutiert wurde, wie können wir jetzt die wahrscheinlich irreparable Ampel nur noch so zusammenhalten, dass jeder noch seine Punkte machen kann, Aktienrente etc. und Cannabis, damit wir dann quasi alle einfach in den Wahlkampf für unsere Partei einsteigen können. Und genau in dieses, ich nenne es jetzt mal in diese Kehrtwende, diese politische oder vielleicht nicht Kehrtwende, sondern in diesen Strategiewechsel, der Ampelparteien fällt dann natürlich dieses Taurus-Chaos rein, was sicherlich weder geplant war, noch also bestimmt nicht gut gehandelt wurde. Aber daran erkennt man, glaube ich, dass eigentlich versucht wurde, jede Diskussion, die mit einer Regierungsverantwortung einhergeht, zu vermeiden und sich eigentlich nur noch auf parteipolitische Punktsiege zu konzentrieren. Und das ist jetzt natürlich in den letzten zwei Wochen komplett daneben gewesen, weil du natürlich eine Welt hast, die sich ja trotzdem weiter dreht und die auch auf Deutschland angewiesen hat oder im Zusammenspiel mit Deutschland funktionieren muss. Und ich glaube deshalb, wenn man mal rauszoomt, stellt man einfach fest, dass wir jetzt nur noch eine Ampel haben, und ich will gar nicht Sparflamme sagen, das klingt so, als passiert da noch was, aber die eigentlich nur noch verwaltet. Dieses Land wird jetzt nur noch verwaltet bis zur nächsten Wahl. Und da werden jetzt noch schnell die Punktsiege gemacht. Und dann werden wir sehen, in den nächsten Wochen und Monaten geht es eigentlich nur noch um Wahlkampf. Ja. Und genau, das ist wirklich erschreckend. Das ist gut für uns als Union, muss ich sagen. Also da sind wir meines Erachtens besser aufgestellt. Aber so wie es ja Robin Alexander auch schon geschrieben hat, das darf man nicht unterschätzen. Also ein Olaf Scholz in Wahlkampfmodus, das wird sehr populistisch. Das wird richtig unangenehm in puncto, ich sage jetzt mal, politischer Auseinandersetzung. Und meines Erachtens wird es auch der öffentlichen Debatte nicht gut tun und noch mehr zur Spaltung beitragen.
Aber bevor wir auf die Weiterungen innerhalb der Koalition nochmal gehen und die Frage nach dem Wahlkampf, also ich stimme dir zu, das, was man erlebt, und es wirkte ja auch schon alles sehr konzertiert, dass nach dem Taurus-Nein des Kanzlers die SPD-Funktionäre, also selbst ein Andreas Bovenschulte als Oberbürgermeister von Bremen, sich einmischte in einem Duktus wie, wenn ein anderer Kanzler wäre, dann wären wir längst Kriegspartei, was ja auch Stegner so vor sich herträgt, auch in der interessanten Debatte mit Norbert Röttgen bei Maischberger am vergangenen Dienstag, glaube ich. Mittwoch war es. Die Frage ist die Debatte denn erledigt? Ist das denn vorbei? Denn es gab ja auch den interessanten Moment, dass irgendwie sich alle unsere Medien darauf verständigt hatten, überhaupt nicht tiefer in der Sache nachzubohren, sondern einfach zu sagen, ja, wir spielen hier nicht das Spiel Putins. Und auch wenn ich da Boris Pistorius vollkommen verstehe, zu sagen, ich stelle mich hinter meine Generäle, alles richtig, aber dass da noch nicht alles aufgeklärt ist und dass man sich die Frage stellen muss, wie wirklich diese Prozedere bis dahin abgelaufen sind, weil wir reden davon, dass das Gespräch, der Leak, war von Mitte Februar, wenn ich nicht anders informiert bin. Ja. Wir reden aber davon, dass die Ukraine Taurus bereits im Mai letzten Jahres angefragt hat. 19. Und dann am 19. Da hatten wir unseren Talk in Berlin, wo wir genau noch über Taurus geredet haben auch. Die Frage ist ja, was ist denn bitte seit Mai passiert, dass erst dann sich die Generäle mal hingesetzt haben? Also wo ist die wirkliche Überzeugung der Ukraine zu helfen? Oder stimmt das, was wir heute in Artikeln gelesen haben, dass das Kanzleramt sich eben mit Schmidt, Scholz und Plötner einfach selbst genügt und einfach nur Zuschauer der Weltbühne hat? Ganz ehrliche Frage.
Aber ich glaube, Daniel, da hast du die Antwort schon geliefert. Es sind zwei Punkte. Erstens muss man einfach sagen, niemand im politischen Berlin ist meines Erachtens so gut darin, öffentlich Themen zu spinnen wie die SPD. Also da ziehe ich regelmäßig meinen Hut davor, wie sie es schaffen, die mediale Öffentlichkeit tatsächlich auch zu füttern und in ihrem Interesse mit ihren Narrativen munitionieren, das ist schon immer beeindruckend gewesen. Und ich glaube, die Maschinerie, die rotiert ja seit Monaten rotiert die. Und das erleben wir an verschiedensten Punkten. Und was jetzt explizit den Taurus angeht, ich bin auch aus nostalgischen Gründen mal wieder durch meine Timeline durchgegangen in den letzten Wochen. Und all diese Diskussionen, Plöttner, Schmidt etc. Will man wirklich der Ukraine helfen oder wie weit will man helfen? Wie viel Angst hat man da vor Putin? Will man eigentlich eher auf den Minsk-Brei etc.? Die gab es ja alle schon vor weit über einem Jahr. Das sind ja alles keine neuen Vermutungen, Debatten, Fragen, sondern in diesem Kurzzeitgedächtnis Gesellschaften, die wir haben, hast du immer wieder die Situation, dass die Leute das vergessen. Und dann wird nach einem Jahr die Debatte aufgemacht und dann hat man irgendwie das Gefühl, das sei jetzt neu. Aber es ist nicht neu. Und natürlich ist bis heute nicht die Frage geklärt, was will Scholz eigentlich oder was will die deutsche Bundesregierung in der Ukraine. Die Klarheit ist ja überhaupt nicht da. Es wird immer bloß darauf verwiesen, wie viel man finanziell zur Verfügung gestellt hat, wovon ja dann auch immer der große Teil humanitäre Hilfe etc. und ja, militärische Hilfe auch, aber das ist die Antwort auf alles. Es ist immer die Antwort auf jede Kontroverse. Wir sind der zweitgrößte Helfer und damit ist die Debatte irgendwie beendet. Also ich glaube nach wie vor, dass sich nichts geändert hat an der SPD-Einstellung in den letzten 2 Jahren. Ich glaube auch nach wie vor, dass es keine Zeitenwende in der SPD gibt und dass ein Ralf Stegner heute wieder der Stargast in Talkshows ist. Das ist doch eigentlich der Beweis dafür, dass es ein kompletter Rückschritt ist und wir eigentlich nie vorangekommen sind mit der SPD.
Ja, meine Frage an der Stelle, Manuel, bevor vielleicht als weiterer Gedanke, aber wie stellt sich denn die FDP dazu? Wir haben gestern, glaube ich, eine Berichterstattung der Bild gehabt, wo es um die Haushaltsplanung 2025 geht und um die mittelfristige Finanzplanung. Und die Eckwerte, die Lindner vorgelegt hat, belaufen sich auf 52 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Damit wird das 2%-Ziel der NATO nicht eingehalten. Ja. Es müssen irgendwas zwischen 4,5 und 6 Milliarden Euro dazu. Auf Nachfrage, wie es in dem Artikel stand, von Pistorius bei Lindner, war Lindner auch nicht bereit, da die Eckwerte zu erhöhen. Also was ist, also A, war es mal das Kanzlerversprechen ab sofort und mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben und B, wir hatten die Debatte, als wir bei der Konrad-Adenauer-Stiftung im Café Kiew diskutiert haben, dass Roderich Kiesewetter gesagt hat, wir brauchen ein anderes Mindset. Ist es schlichtweg so, dass niemand bislang bewusst und willentlich auch die Gesellschaft dahingehend mitnehmen will, dass sich hier was verändert hat, dass wir eine Bedrohung vor der Haustür stehen haben?
Marcel, darf ich kurz danach du?
Ja, klar, mach.
Super, ich danke dir. Daniel, das ist genau der Punkt. Da würde ich gerne den Blick auf Scholz richten, weil es obliegt ja ihm, das bringt nun mal die Richtlinienkompetenz nun mal mit, dass er die Leitlinien vorgibt und uns den Weg führt. So, und wenn wir uns mal zurückerinnern, Olaf Scholz war ja Generalsekretär 2003 unter Schröder. Und Schröder hat es ja, wir kennen das ja alle, das BASTA quasi eingeführt. Und danach war auch Ruhe im Karton, wenn es in der Koalition Streit gab. Und das Problem von Scholz, was wir ja heute sehen, ist, dass er sich nicht durchsetzen kann. Der hilfloseste Versuch war jetzt zum Schluss, das gilt, solange ich Kanzler bin. Ja, du siehst, der hat keine Autorität mehr. So, darin ist er aber selber auch schuld. Weil wenn ich mich jetzt mal von der Taurus-Frage löse, ja, ihr wisst, ich bin energischer Unterstützer der Ukraine. Von mir aus hätten die schon vor 2 Jahren in die Ukraine geliefert werden können. Aber wenn wir jetzt einfach mal die Perspektive von Scholz einnehmen und politisch drauf gucken. Ich habe ja 2 Dinge. Erstens, ich habe Bedenken. Die kann man auch nicht ganz wegwischen, weil natürlich wäre eine Beteiligung deutscher Soldaten wäre fraglich. Und es gibt natürlich die Gefährdung, dass die Ukraine auch diese Waffe gegen Ziele in Moskau richten würde. Das ist soweit okay. Also habe ich da eine Restriktion. Aber auf der anderen Seite stehe ich als Bundeskanzler, stelle ich mich als Bundeskanzler nach vorne und sage, whatever it takes, as long as it takes. Ich unterstütze die Ukraine. So, und diese beiden Dinge muss ich ja politisch jetzt auflösen in der Taurus-Frage. Daher frage ich mich, warum hat nicht Scholz schon längst im Herbst vergangenen Jahres gesagt, wir prüfen diesen Ringtausch. Ja, das ist eine relativ elegante Lösung eigentlich, weil wir ja auch auf bestehende Systeme setzen in der Ukraine. Das muss nicht aufwendig integriert werden. Und wir sind dann da quasi aus dem Schneider. Ja, liefern dann meinetwegen 20 Taurus an UK und Taurus und UK liefert dafür dann ihre Storm Shadow, vielleicht 30 an die Ukraine. Dann wäre das Thema politisch schon längst abgeräumt. Aber Scholz plus Beraterstab hat das nicht gemacht. Und jetzt sind wir wieder in dieser Situation, die wir in der Kanzlerschaft von Scholz schon so oft gesehen haben, dass er zum Getriebenen der Umstände wird. Er kann ja jetzt gar keine souveräne Entscheidung mehr treffen. Alles, was er jetzt tut, wir haben das auch gesehen bei Kühnert, der ja gesagt hat, das Kanzlerwort ist keine Ewigkeitsentscheidung. Also wie wenig Autorität kann man denn als Kanzler noch haben? Also irgendwann wird er da auch zurückrudern müssen. Vielleicht kommt jetzt der Ringtausch und dann wird man sich fragen, warum hat man das nicht schon früher gemacht? Also für mich ist hier irgendwie, ich kann mir das auch nicht erklären, das ist mangelnde Führungsstärke einfach. Warum hat der Kanzler das Thema nicht schon längst abgeräumt, so dass es jetzt halt so eskaliert ist, dass wir diesen Clusterfuck haben mit unseren Verbündeten auch noch in der NATO? Diese Suppe muss jetzt Scholz auslöffeln. Marcel, bitte.
Ja, danke. Ja, es sind zwei Punkte, die mich ziemlich irritiert haben in den letzten beiden Wochen. Und die mich auch darauf schließen lassen, dass der Kanzler eben nicht das Ziel hat, die Bevölkerung darauf einzustimmen, dass wir jetzt quasi in der Zeitenwende sind. Denn die Kommunikation, Daniel, du hast es ja schon angesprochen, die Kommunikation im Zuge von Taurus war ja in erster Linie dahingehend, dass, wie du hast Bovenschulte angesprochen, das behauptet wird, ja, wenn wir Scholz nicht hätten, wären wir schon im Krieg. Wir wollen keine Kriegspartei werden, auch keine indirekte Kriegspartei. Und jetzt auch Lauterbach mit seinen Raketen auf Berlin. Das ist jetzt keine beruhigende und beschwichtigende Rhetorik gegenüber der eigenen Bevölkerung, sondern ich meine, wenn man jetzt nicht ganz so tief im Thema drin ist und hört sowas, dann kann man ja als Bürger schon Angst kriegen und sich denken, oh ja, nee, also im Krieg will ich eigentlich nicht und ich will meine Kinder auch nicht in den Krieg schicken und ich will meine Verwandten nicht im Krieg verlieren und so weiter und so fort. Also es ist eher eine Rhetorik, die nicht darauf ausgelegt ist, die Leute mitzunehmen bei der Zeitenwende und auch bei der Politik, die eigentlich für die Ukraine gemacht werden sollte, nämlich eine Unterstützung von vorne bis hinten. Und der zweite Punkt, der mich wirklich auch, ich muss sagen, aufgeregt hat, ist die Art und Weise, wie wir unsere Bündnispartner düpiert haben, insbesondere Frankreich und das Vereinigte Königreich. Also wenn der Telegraph war es, glaube ich, schon schreibt, dass Scholz mit seiner Behauptung, die Briten wären da irgendwie involviert in der Ukraine, britische Soldaten in Gefahr bringt, ja, dann denke ich mir schon, what the fuck? Was geht da ab? Dass ein deutscher Kanzler sich in die Öffentlichkeit stellt, so eine Aussage macht, vermutlich wohl wissend, dass das eine Aussage ist, die auch ein bisschen delikat ist und am Ende so den eigenen Verbündeten, den eigenen Verbündeten übers Maul fährt, nur um seine eigene Politik zu rechtfertigen. Das ist was, also dazu fällt mir eigentlich nichts mehr ein. Das ist für mich nicht zu rechtfertigen. Und ich verstehe auch nicht, dass da in der Koalition die anderen beiden Koalitionspartner so verhältnismäßig ruhig geblieben sind. Das finde ich schon beeindruckend.
Genau, das wäre auch meine Frage nach wie vor, wenn wir nochmal auf die Koalition gucken. Wie lässt sich eigentlich diese Ruhe dahingehend auch erklären? Und ich komme da auf den Podcast von Paul Ronsheimer, der in dieser Woche mit unserem Freund Carlo Massala zusammen gepodcastet hat, mit der Frage dazu, zwei Dinge. Zum einen, dass offenkundig Scholz davon ausgeht, dass die Kertschbrücke genau als Ziel für den Taurus irgendeine Eskalation unsererseits darstellen würde. Und B, die zweite Frage, dass es natürlich einen Unterschied macht, ob jetzt Sicherheitsexperten, Militärberater oder sonst die Presse darüber spekuliert, dass UK und US Soldaten in der Ukraine haben als Militärberater, was wohl völkerrechtlich auch vollkommen in Ordnung ist, oder ob das eben von offizieller Stelle einfach mal in die Weltöffentlichkeit hinaus posaunt wird. Manuel, vielleicht da nochmal die Frage an dich. Die Kertschbrücke ist ja der zentrale Versorgungsweg für den Nachschub der Russen in die gesamte Ukraine, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Und gleichzeitig baut aber Russland auch gerade neue Eisenbahnstrecken in die Ukraine etc. Was ist diese Besonderheit an der Kertschbrücke, jetzt mit Ausnahme der Tatsache, dass es Putins Prestigeobjekt war? Und warum schrecken wir davor zurück? Und gleichzeitig mit der Information, wie Carlo Massala bei Paul Ronsheimer sagte, es gibt überhaupt keine andere Waffe, die das könnte, die diese Brücke vernichten könnte. Er wusste nicht genau, ob jetzt die USA auch entsprechende Marschflugkörper haben, die aber ja überhaupt niemals zur Debatte der Lieferung standen. Und da haben wir ja noch das Kongressproblem. Also wie bewertest du das mit Blick auf die Kertschbrücke?
Ja, vielen Dank, Daniel. Grundsätzlich, die Brücke ist sehr wichtig für die südliche Heeresgruppe heißt es tatsächlich übersetzt aus dem Russischen. Das ist die größte Armeegruppe in der Ukraine. Da sind die meisten Einheiten, ja. Und diese kämpfen ja im Kherson-Oblast und Saporischschja-Oblast. Und dort waren ja bisher auch die schwersten Kämpfe. Unter anderem ja die gescheiterte Gegenoffensive der Ukrainer, sowie jetzt auch der Vorstoß bei Avdiivka, der jetzt zum Stehen gekommen ist tatsächlich, der Russen. Seit 48 Stunden gibt es da kaum Veränderungen. Aber der Nachschub für diese beiden, für diese Frontabschnitte läuft über diese Brücke. Die Brücke ist ja zweigeteilt. Einerseits eine Straßenbrücke und andererseits eine Eisenbahnbrücke. Über Eisenbahnen läuft der zentrale Nachschub der Russen. Man kann sich das ja vorstellen, die industriellen Komplexe liegen ja tausende Kilometer entfernt. Die Nachschubgüter können am besten und effizientesten über den Schienenweg dorthin verbracht werden. Über die Straße können aber zum Beispiel auch LKWs fahren oder eben auch Schlepper mit Gerät drauf, mit Ausrüstungsgegenständen, auch mit Soldaten. So. Und dieses Ziel ist eben deshalb so wichtig, weil es, wie du ja schon gesagt hast, weil es sonst keinen anderen Weg in diese Region gibt. Wir sind da wirklich an einem äußersten südwestlichen Zipfel dieser russischen Front, die ja früher so ein Halbmond war. Jetzt ist sie ja mehr so eine Wippe. Und daher ist die Brücke so wichtig. Sie ist ein schwer zu treffendes Ziel. Das haben wir ja auch alle, konnten wir ja auch alle mithören bei den geschätzten Offizieren der Luftwaffe. Und dafür ist aber der Taurus sehr gut geeignet, weil man ihn eben, das ist ja das Geniale am Taurus, das hatte ich auch in der Woche wieder geschrieben, weil man ihn so wunderbar programmieren kann, dass er im Ziel erst dort wirkt, wo er wirken soll. Also zeitverzögert. Man kann also tatsächlich genau einstellen, dass der Taurus quasi erst die Asphaltdecke der Brücke durchschlägt, um dann wirklich den Pfeiler zu treffen und die Struktur des Ziels zu zerstören. Darum geht es ja. Ich sage mal salopp, so ein Loch jetzt in die Straße zu schießen, das kann man dann irgendwie reparieren. Das geht dann relativ schnell. Das Ziel ist es ja, die Brücke dauerhaft auszuschalten. Nun ist Russland natürlich auch bewusst, dass dieser Nachschubweg dass Russland davon sehr abhängig ist und baut auch eine Eisenbahnlinie jetzt gerade im Bereich von Mariupol, Melitopol, runter Tokmak und dann eben auch in den westlichen Kherson-Oblast, ja. So, und jetzt ist die Frage, je länger man wartet, desto geringer wird der Effekt sein, den man ausrichtet gegen die Offensivbemühungen der Russen im südlichen Bereich. Weil man dann irgendwann die Alternative haben wird und die Eisenbahn kann man natürlich auch bewirken. Aber Schienen kann man dann einfach auch leichter ersetzen. Das ist dann eine Sache von wenigen Tagen. Dann ist die Route eigentlich auch wieder klar. Oder man trifft dann eben die Züge selbst. Aber die Brücke, und das macht es so entscheidend, die Brücke selbst zu vernichten, wäre jetzt eben eine Möglichkeit, den Russen wirklich große Probleme zu bereiten bei der Versorgung ihrer Truppen im Süden. Zweiter Punkt, also grundsätzlich, man kann diese Brücke angreifen. Sie steht, also das ist kein russisches Territorium, auf dem sie steht. Es gibt eine Insel in der Mitte der Brücke, die so ein bisschen das Ganze trennt. Und da sind wir im Bereich der Seemeilengrenze internationaler Gewässer. Also das ist auch kein russisches Territorium, sondern eher ukrainische Einflusszone. Man würde dann den westlichen Teil vermutlich angreifen, wo sie so auf Stelzen steht, so ein bisschen höher. Und das kann man angreifen ohne Probleme. Es gibt da keine völkerrechtlichen Bedenken. Was ich da alles höre, dass man damit Kriegspartei werden würde, wenn man das angreift. Nein, die Ukraine darf natürlich, dürfte sogar selbst Ziele auf russischem Territorium angreifen, im Sinne der Selbstverteidigung. Und dafür dürften wir ihr auch die entsprechenden Wirkmittel bereitstellen. Auch das wäre keine Kriegsbeteiligung, wenn wir jetzt zum Beispiel daran denken, dass die Ukrainer den Kreml angreifen würden. Wo ich da auch lese, dass da von Zerstörung gesprochen wird, was auch Quatsch ist, denn den Kreml kann man nicht einfach so zerstören. Und dass der militärische Nutzen wäre ja auch extrem gering. Plus natürlich, dass die Ukraine dadurch keinen Prestigeerfolg erzielt, sondern eher den Unmut ihrer westlichen Partner und uns vor allen Dingen, was dann ja auch die Lieferung weiterer militärischer Güter gefährden würde. Letzter Satz. Ich glaube, es ist wirklich ein Erfolg der russischen Propaganda, dass diese Brücke jetzt irgendwie so stilisiert wurde in der Debatte als ein Ziel, was man irgendwie nicht angreifen kann, was man irgendwie nicht angreifen darf, weil es unantastbar ist. Es ist ein mächtiges Bauwerk, ja, aber es ist eine Brücke, bleibt eine Brücke in militärischer Hinsicht und es ist sehr sinnvoll, diese anzugreifen. Deswegen ich verstehe die ganze Debatte nicht und es wird da auch viel zu sehr aufgebauscht. Wir hören das ja auch immer von den anderen, dass man da davon spricht, dass der Taurus eine Wunderwaffe sei, dass das jetzt das Kriegsglück wenden würde. Nein, es ist aber ein sinnvoller, militärisch notwendiger Schritt, diese Brücke zu zerstören. Und ich hoffe, dass das auch noch gelingt, bevor diese Eisenbahnlinie in Betrieb genommen wird, weil das, wie gesagt, jetzt im Sommer, im Herbst den Ukrainern sehr nützen würde.
Gut, vielen Dank nochmal dafür, um explizit auch zu sagen, dass es hier nicht darum geht, wirklich Kriegspartei zu werden oder so. Wer da mal den komplett anderen und vollkommenen Blödsinn zu hören will, der kann sich Lanz und Precht antun in der aktuellen Folge, weil da versetzt Richard David Precht die Kertschbrücke und eigentlich auch schon die Krim in russisches Territorium. Es ist wirklich sehr bemerkenswert. Abschlussrunde zu diesem ersten Thema von uns, weil wenn man es dann alles zusammennimmt, bleibt es am Ende eine einsame Entscheidung im Kanzleramt? Denn zwei Punkte dazu. Entweder hat Scholz Zusatzwissen, was dann aber auch all unsere Verbündeten nicht wissen, oder es ist schlichtweg irgendeine strategische Überlegung im Kanzleramt, sich auf eine Zeit nach dem Krieg zu besinnen. Und daher dann die Abschlussfrage, wie bewertet ihr das, gerade bei dem, was wir jetzt in den letzten zwei Wochen mit Paris, mit London und Washington erlebt haben? Und ist dann die einzige Variante, Taurus und mehr an die Ukraine zu liefern, wenn Scholz das Kanzleramt verlassen hat?
Ich glaube tatsächlich, dass die Strategie ist, Friedenskanzler. Ich glaube auch, dass wir die nächsten Monate nichts anderes erleben werden. Und dass es letztendlich darauf hinausläuft, dass Scholz und die SPD sich positionieren wollen als die Partei beziehungsweise der Kanzler, der einen womöglich oder potenziellen Dritten Weltkrieg verhindert hat. Ich glaube, dass das das wahrscheinlich realistischste Szenario ist. Faktisch ist es Parteipolitik, die wir hier erleben und das wird sich bis zur Wahl nicht ändern.
Ja, das wäre aber schon sehr geschwurbelt, wenn ich das so sagen darf. Also, dass man hier einen Weltkrieg verhindern würde. Nein, also das ist ja die Frage, die immer aufkommt. warum handelt der Kanzler so? Da gibt es ja diese, das gibt ja eine Vielzahl an Gerüchten, dass ihm da irgendwie von Putin gesagt wurde, Mensch, wenn ihr das macht, dann gibt es einen Vergeltungsschlag, dann kommt die Rakete auf Berlin, dann kommt vielleicht sogar eine Nuklearwaffe gegen Deutschland. Wobei da auch im Machtwechsel mit Robin Alexander ja auch das Thema aufgegriffen wurde und gesagt wurde, dass der Kanzler ja schon seit mehreren Monaten, Jahren fast keinen Kontakt mehr hat zu Putin. Wenn ihr euch erinnert, zu Beginn des Krieges haben die ja sehr regelmäßig zu meinem Unwohlsein auch telefoniert. Also das kann eigentlich nicht sein, dass es da eine konkrete Drohung gibt von Putin, weil damals war das Thema Kertschbrücke, Taurus ja noch gar nicht in der Verlosung drin. Also da konnte ja Putin gar nicht auf das reagieren, was wir heute als politische Debatte haben. Meine Vermutung ist, und dann gebe ich ab an Marcel, meine Vermutung ist einfach, dass hier der Kanzler von seinen eigenen Ängsten getrieben wird. Ich hoffe, man sieht mir das jetzt nach, dass ich auch ein bisschen schwurble. Aber ich glaube einfach, er kommt aus dieser Anti-Pershing-Bewegung, hat ja auch opponiert gegen Helmut Schmidt beim Thema NATO-Doppelbeschluss. Ich glaube einfach, er hat da große Sorge, dass da irgendwas kommt. Das ist ein völlig diffuses Gefühl, mein Kanzler. Er ist da nicht rational geleitet. Wir sehen das ja auch bei dieser kurzfristigen Beschaffung von Arrow 3. Also diesen Abwehrschirm aus israelischer Produktion, den wir ja jetzt überraschend beschaffen. Das war nicht geplant in den letzten Jahren. Das tun wir jetzt sehr überraschend für 3 bis 4 Milliarden Euro, glaube ich, um eben Deutschland zu schützen vor ballistischen Raketen, die mit hoher Reichweite, die uns treffen könnten. Das sehe ich so ein bisschen da in die Verbindung hinein. Ja, also ich glaube, Scholz hat sich da wirklich von Putin beeindrucken lassen und weicht jetzt da aus irrationalen Gründen, weil er sich da so festgebissen hat, von dieser Linie auch nicht mehr ab. Ich glaube, da ist, wie gesagt, keine konkrete Drohung da. Das ist auch kein politisches Kalkül. Das ist einfach das Gefühl des Kanzlers.
Ja, ich würde es ähnlich interpretieren wie du, Manuel. Denn es zeigt sich ja ein Muster in den Entscheidungen von Scholz. Es war ja von Anfang an schon so, dass er für jede Lieferung von jeglichen Waffen immer zum Jagen getragen werden musste und immer erst unter massivem Druck sich dafür entschieden hat. Und so ist es jetzt auch. Deswegen glaube ich auch nicht, dass die Diskussion schon vom Tisch ist. Und ich fände es halt mal gut, wenn im Kanzleramt sich die Erkenntnis durchsetzen würde, dass Putin letztlich den Krieg nicht gewinnen darf. Der Kanzler hat sich am Anfang ja auch sehr schwer getan zu sagen, dass die Ukraine den Krieg gewinnen muss. Aber die Ukraine muss den Krieg gewinnen, denn wenn Putin sich in der Ukraine durchsetzen sollte, wird das für ganz Europa letztlich eine Katastrophe. Und das gilt es jetzt zu verhindern. Und nicht, wenn es zu spät ist. Und wenn sich die Erkenntnis irgendwann mal durchsetzen sollte, wäre man einen Schritt weiter. Aber so optimistisch bin ich da nicht.
Dann nehmen wir das einfach als Abschluss für die Diskussion heute. Sie wird uns so oder so noch länger begleiten. Ich bin gespannt, was diese Woche in Sachen Ukraine und Taurus-Lieferung im Deutschen Bundestag dann auch auf Antrag der CDU-CSU-Bundestagsfraktion wieder passieren wird. Und das ist ein wunderbarer Übergang, denn aus der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, wie anfangs schon angekündigt, begrüßen wir jetzt Kai Witteker mal wieder bei uns. Herzlich willkommen, Kai. Schön, dass du da bist und dir die Zeit für uns nimmst, um mit uns über das Rentenpaket 2 der Koalition zu sprechen. Wir haben es genannt, der fehlende Blüm, das unheilvolle Rentenversprechen. Und wir wollen mit dir darauf blicken, was die Ampel eigentlich konkret vorhat. Im Zuge der gesamten Taurus-Debatte und des Leaks etc. ist nämlich diese ganze Frage um das, was einmal Aktienrente sein sollte, in dieser Woche sehr untergegangen. Und es gab auch nur wenig Journalisten, einer von denen war allerdings Nikolaus Blome, was ich wirklich bemerkenswert fand, die auf das Problem der Finanzierung hingewiesen haben und auch darauf, wie generationenungerecht das eigentlich ist, was die Ampel da vorschlägt. Lieber Kai, du hattest einen Thread dazu auf X gemacht und dementsprechend freuen wir uns, wenn du uns heute Abend auch einen ganz kurzen, schnellen Überblick geben kannst, was die Ampel da eigentlich vorhat, was das noch mit der Aktienrente der FDP in der ursprünglichen Variante zu tun hat und was eigentlich unser Angebot wäre, wie man die Rente wirklich um im Blümschen Sinne zu bleiben, wieder sicher machen kann. Herzlich willkommen und das Wort hast du auch direkt. Irgendwie hat Kai gerade ein technisches Problem.
Also wir hören dich, Daniel, und ich habe auch kurz gesehen, dass Kai sich entmutet hat und dann wieder gemutet hat, deswegen etwas irritiert. Aber wollen wir ansonsten weitermachen, bis er es gelöst hat?
Ja, das würde ich vorschlagen. Baha, du hast dich ja auch intensiv mit der Aktienrente oder das, was es jetzt sein soll, auseinandergesetzt und hattest ja so oder so schon ein paar Fragen. Vielleicht führst du uns kurz ins Thema ein.
Um Gottes Willen. Ich hatte gehofft, der Experte macht das jetzt. Tatsächlich muss ich sagen, ich habe mich vor allen Dingen mit der Frage auseinandergesetzt, was genau ist jetzt übrig geblieben oder was genau hat jetzt der Ampelvorschlag, der da gemeinsam reingeführt wurde, noch mit der ursprünglichen Idee der FDP zu tun, was ja mehr an das schwedische Modell oder an einem schwedischen Modell orientiert war und das schwedische Modell ja eigentlich eines war, was auch nach dem Drei-Säulen-Prinzip funktioniert, aber vor allen Dingen auf eine sehr, sehr starke Betriebsrente, also quasi zweite Säule, ausgerichtet war. Nichtsdestotrotz, glaube ich, kann man jetzt einmal zusammenfassen, dass diese Aktienrente, wie sie jetzt kommen soll, im Grunde, und korrigiert mich da bitte gerne Manuel und Marcel und auch du, Daniel, wenn ich da was missverstanden habe. Im Grunde reden wir jetzt, also Generationenkapital heißt das Ganze ja, reden wir jetzt davon, dass zu Beginn 10 Milliarden und ich glaube bis 2035 insgesamt 200 Milliarden an Kapital angelegt werden soll, um quasi die Rente zu entlasten. Also es geht nicht darum, in irgendeiner Art und Weise etwas hinzuzuführen, sondern es geht darum, den Haushalt mit Hilfe dieses Generationenkapital zu stützen. Und diese 10 Milliarden, um die es jetzt zumindest erstmal geht, die sollen quasi über Kredite zugeführt werden, was natürlich interessant ist, weil, also ich weiß jetzt nicht, wie viel Zinsen Deutschland zahlt für diese 10 Milliarden. Ich würde jetzt aber mal pauschal behaupten, dass es bestimmt nicht unter 3% sind, wäre jetzt meine Vermutung. Also es ist quasi eine schuldenfinanzierte Anlage und dadurch tötet man ja schon mal Renditen ab, also in dem Moment, wo man es quasi als Kredit aufnimmt. Und diese 10 Milliarden, Entschuldigung, Daniel?
Da Kai jetzt da ist.
Und, gut, dann lass mich den Satz noch zu Ende machen und dann kann Kai direkt übernehmen. Also im Grunde kann man sagen, diese Aktien, die jetzt gekauft werden soll, die kauft man auf Pump. Man gibt die an den Kenfo rüber, also den Fonds, der quasi schon aufgelegt ist für das Endlager. Und dort soll am Ende des Tages jetzt die Generation, die Aktienrente mit verwaltet werden. Das bedeutet, da kommen noch Managementgebühren drauf, etc. pp. Und am Ende ist bei einem relativ risikoaversen Ansatz, so wie ich es gelesen habe, die Frage, was bleibt unterm Strich übrig und inwiefern hilft das uns tatsächlich langfristig in unserem Rentensystem. Genau, und das ist jetzt die große Frage und da hoffe ich, dass Kai uns das viel besser erklären kann.
Wunderbar, weil die große Frage ist natürlich auch, dass jeder Privatanleger sich fragen würde, ob man mit Krediten eigentlich an die Börse gehen sollte. Und dann gibt es auch noch die Debatten dazu, warum es eigentlich der Kenfo sein muss. Und dann gibt es die Frage dazu, ob da eben vorgegebene Beteiligungen sind, dass das alles ökologisch etc., was auch immer sein muss. Aber fangen wir doch mal mit dem grundsätzlichen Prinzip an, lieber Kai. Schön, dass du uns jetzt auch hörst und wir dich jetzt hoffentlich auch. Du hast das Wort.
Ja, schönen guten Abend. Ich habe etwas mit der Technik gekämpft. Also ich werde anscheinend schon alt. Damit sind wir auch schon beim Stichwort Rente. Also das Thema Aktienrente oder Generationenkapital, wie die Ampel das ja nennt, ist wirklich eine Enttäuschung, so wie ich das formulieren würde. Ihr habt es ja schon angesprochen, dass allein die Tatsache, dass das schuldenfinanziert ist, schon echt irre ist. Also man kann ja wirklich mal ausprobieren, ob man bei der Bank überhaupt Kredit bekäme, um dann zu sagen, damit gehe ich jetzt an die Börse und lege das da mal an. Ich glaube, da macht keine Bank mit. Zumal, wenn man das ernsthaft hätte betreiben wollen, wir das eigentlich in der Niedrigzinsphase hätten machen müssen, also vor noch 2 Jahren mindestens, da wäre noch der späteste Zeitpunkt gewesen, das zu tun. Das tut die Ampel nicht. Der größte Kritikpunkt, den ich eigentlich daran habe, ist aber die Tatsache, dass dieses aktienangelegte Geld nicht den Beitragszahlerinnen und Zahlern direkt gehört, sondern es ist ja quasi ein Kredit, den der Bund aufnimmt und das Geld quasi der Rentenversicherung in Anführungsstrichen schenkt.
Und da hätte ich beispielsweise direkt die Frage, und ich weiß, dass das irgendwas mit dem Kenfo zu tun hat, aber also wie das konkret ist, keine Ahnung, deswegen frage ich dich. Wie kann man eigentlich, also unabhängig davon, dass es für das, worum es eigentlich geht, nur 12 Milliarden sind. Wieso können wir das Geld eigentlich an der Schuldenbremse vorbei dann da wieder aufnehmen? Das ergibt für mich auch überhaupt keinen Sinn.
Ja, doch, das verstehe ich sogar noch einigermaßen. Und zwar, weil du ja Aktien kaufst und damit ein Gegenwert darlegt. Also das heißt, bilanztechnisch ändert sich am Vermögen des Staates nichts. Dann nimmst du 12 Milliarden Kredit auf und legst die 12 Milliarden in Aktien an. Das ist ja ein Gegenwert, den du hast. Also hast du unterm Strich ein Nettovermögen von null, genauso wenn du nichts machen würdest. Okay, deshalb ist das schon der Schuldenbremse, ist das quasi okay. Spannend wird es allerdings, und das jetzt in der Verbindung mit dem neuen oder mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, ist, was passiert, wenn das Kapital weniger Buchwert hat, als wir Schulden aufgenommen haben. Also wenn wir mal eine schlechte Marktphase haben und der Aktienbestand ist weniger wert als das, was wir uns Schulden ursprünglich aufgenommen haben, dann hätte sich die Vermögenslage des Staates verändert. Und das wäre dann aus meiner Sicht tatsächlich Schuldenbremsen relevant. So, und das ist eine Frage, da habe ich auch noch nicht genau, also da bin ich noch nicht tiefer eingestiegen, als dass ich das vollständig verstanden habe, wie die Bundesregierung das lösen will.
Okay, gleichzeitig habe ich, glaube ich, bei Robin Alexander auch gehört, dass es zwar für unsere Schuldenbremse nicht gilt, aber für die Maastricht-Kriterien in der EU. Aber vielleicht werden wir dazu einfach mal Yannick Buri nochmal irgendwann fragen, weil der wird sich mit Sicherheit damit schon auseinandergesetzt haben. Aber wenn es doch so möglich ist, dann stellt sich mir als allererstes auch die Frage, wir reden davon, oder Heil und Lindner haben davon gesprochen, dass dieses Modell jetzt so weit entwickelt wird, dass das bis Mitte der 30er Jahre dann irgendwann einen Rückfluss in Höhe von, ich glaube auch nur jährlich 10 Milliarden für die Rentenversicherung ergeben soll. Und wir reden ja davon, der aktuelle Bundeshaushalt weist über 110 Milliarden Zuschuss an die Rentenversicherung aus. Ja. Was hilft uns das denn dann überhaupt in dieser wirklich eher homöopathischen Größenordnung? Ich verstehe dieses Modell als Hilfe für die Probleme der Rentenversicherung jetzt überhaupt nicht.
Nein, es ist gedacht, diese Generationenkapital ist dafür gedacht, dass die Beiträge in Zukunft nicht ganz so stark steigen müssen, wie ursprünglich prognostiziert. Die Bundesregierung sagt, dass das ungefähr 0,3 Prozentpunkte ausmacht am Gehalt. Das kommt auch aus meiner Schätzung heraus ungefähr hin. Aber es ist natürlich relativ wenig, wenn man sich anschaut, dass wir potenziell Steigerungen haben werden bei der Rentenversicherung von heute schon circa ungefähr 3-4 Prozentpunkten. Dann reden wir da wirklich nur von einem Tropfen auf den heißen Stein, der da gemacht wird. Und noch einmal, es dient dazu, die Rentenbeitragssätze im Jahr 2035 fortfolgende zu senken. Also es ist eine Maßnahme, die erst sehr spät, wenn überhaupt, spürbar wird. Und so richtig spüren wird sie keiner, weil keiner merkt ja, dass die Beiträge weniger stark steigen, als im Vergleich sie sonst gestiegen wären. Der andere Knackpunkt, den ich vorhin noch ansprechen wollte, war eben, dass das Geld nicht den Beitragszahlerinnen und Zahlern gehört, sondern es gehört der deutschen Rentenversicherung im Allgemeinen. Und das halte ich für deshalb gefährlich, weil dann aus meiner Sicht dieses rechtliche Konstrukt jederzeit wieder aufgekündigt werden kann mit einer zukünftigen Mehrheit im Bundestag, um das Geld dann für andere Dinge wieder zurückzunehmen oder ja für einzusetzen und eben nicht für die Rente einzusetzen. Und damit ist diese Form des Kapitals nicht dem Eigentumsbegriff des Grundgesetzes unterworfen und damit auch nicht dem Schutz.
Kai, was ich nicht ganz verstehe, ist, vielleicht kannst du uns noch mal mitnehmen, das ursprüngliche Modell, was die FDP in ihren Wahlkampf propagiert hat, dieses eher schwedische Modell, auch mit den drei Säulen, die aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe mal in der Schweiz gelebt, ich mag das Schweizer System sehr gern, es hat seine Stärken, seine Schwächen, aber warum ist davon eigentlich gar nichts mehr übrig geblieben? Was ist da jetzt in dem Prozess passiert? Und also im Grunde über einen Reformansatz kann man ja gar nicht mehr diskutieren. Man fragt sich sowieso, was das jetzt noch soll. Und wenn man deine Kritik liest und jetzt auch hört, dann hat man eigentlich, also man fragt sich, wozu das Ganze überhaupt gemacht wurde. Aber was ist mit dem ursprünglich meines Erachtens wirklich sehr guten Gedanken passiert? Wo ist der hin?
Ja, der ist in den Mühlen der Ampelkoalition irgendwo verschwunden. Also die FDP wollen ursprünglich 100 Milliarden Euro Schulden aufnehmen, wahrscheinlich einmalig aufnehmen und das anlegen und damit gut. Ja, und damit hätte dann entweder die Beiträge in Zukunft gesenkt werden können oder die Rente etwas höher ausfallen können. Ist ja gerade egal. Beides wäre machbar gewesen. Das war der ursprüngliche Gedanke der FDP. Die Grünen sind vehement dagegen, gegen jegliche Form einer kapitalgedeckten Altersvorsorge. Das merken wir auch im Ausschuss immer wieder, die entsprechenden Kollegen, also das habe ich selten erlebt, dass jemand aus einer Koalition heraus die eigene Regierung so dermaßen mit Statements auch im Ausschuss an die Wand nagelt bei dem Thema. Da sind die Grünen wirklich wild drauf. Und die SPD interessiert es eigentlich nicht so wahnsinnig. Die fanden wahrscheinlich nur die 100 Milliarden dann am Ende des Tages nicht mehr ganz machbar, weil die Koalitionsverhandlungen waren ja schon, also als die Koalitionsverhandlungen stattgefunden haben, war Deutschland noch in einer Niedrigzinsphase, wo wir selber hätten für sehr günstiges Geld Schulden aufnehmen können. Das hat sich ja schon im Jahr 2022 dann deutlich gedreht und 2023 war es ja dann endgültig vorbei. Und ich glaube, da waren die Sozis ein bisschen zu ängstlich, da jetzt mit 100 Milliarden reinzugehen, sondern sie haben das wahrscheinlich dann auf 10 Milliarden eingedampft. Die FDP hat sich ein bisschen rausgerettet und das ist nach wie vor, finde ich, unklar in dem Vorschlag, dass sie jetzt jedes Jahr 10 Milliarden Euro Schulden aufnehmen wollen bis zum Jahr 2035. Oder vielleicht auch ein bisschen mehr als 10 Milliarden. Dieses Jahr sind es 12 Milliarden, die sie im Haushalt dafür veranschlagt haben. Das kann jetzt natürlich dann auch in Zukunft noch weiter anwachsen. Weil irgendwie müssen sie nach deren Modell auf 200 Milliarden Euro Kapitalstock kommen im Jahr 2035, um dann daraus 10 Milliarden herausnehmen zu können. Das würden ja 5% Realrendite entsprechen. Das ist ein Betrag, der durchaus machbar wäre bei 200 Milliarden. Aber insofern ist das noch ein bisschen unklar, wie das genau laufen soll. Weil wenn die Zahlung ein Jahr mal nicht gemacht wird, dann fällt das ganze Konstrukt schon in sich zusammen. So, und deshalb ist das so runtergedampft worden. Was das schwedische Modell angeht, einen entscheidenden Unterschied hat nun mal das schwedische Modell im Vergleich zu dem, oder zwei Punkte. Das eine ist, was ich schon kritisiert habe, es gehört wirklich den Beitragszahlerinnen und Zahlern in Schweden. Also sie zahlen wirklich auf ihr Konto ein. Und das zweite ist, sie zahlen halt von ihrem Lohn jedes Jahr ein. Also so wie wir auch jetzt schon in die Umlage unseren Lohn einzahlen, so funktioniert das in Schweden auch mit der zusätzlichen kapitalgedeckten Altersvorsorge. Und das haben wir hier nicht. Und das wäre ehrlicherweise, oder das wäre richtigerweise die ehrliche Antwort.
Jetzt hast du schon gerade angesprochen, dass die Sozis eigentlich gar nicht so richtig interessiert waren. Ich meine, gelesen zu haben, korrigiere mich bitte, falls das irgendwie missverständlich war, dass Hubertus Heil aber doch gerade irgendwie einen Kommentar gebracht hat, dass er in Richtung Österreich schielen würde, was das ganze Thema, ich nenne es jetzt mal Rentensystem und vor allen Dingen Säule 1 angeht. Ist da was dran? Hat man da drüber nachgedacht, nochmal quasi die Beitragszahler Zahler zu verbreitern. Auch das war ja ein Vorschlag von Markus Reichel und dir gewesen, ohne jetzt zu viel durcheinander zu bringen.
Ja, in Österreich, die Österreicher haben vor einigen Jahren eine Rentenreform gemacht, wo sie in der Tat alle Bürger in eine Versicherung gepackt haben. Damit auch im Wesentlichen die Beamten. Die hatten eine ähnliche Versorgungssituation wie bei uns auch. Der Punkt stimmt allerdings nicht ganz. Wenn man sich genau damit beschäftigt, dann wird man feststellen, dass zwar die Beamten und die Angestellten in einer Versicherung sind, aber immer noch nach unterschiedlichen Formeln eine Rente erhalten. Die wird zwar angeglichen über einen sehr langen Zeitraum, aber das ist bisher eher, ich sage es jetzt mal, eher Symbolik und Administration, als dass es wirklich eine gleiche Rente für alle wäre. Der Unterschied in Österreich ist dann halt noch, dass man zwar ein höheres Rentenniveau hat als bei uns, aber man hat halt auch deutlich höhere Rentenbeitragszahlungen zu leisten. Ja. Die sind heute schon deutlich höher als bei uns. Ich glaube, 3 oder 4 Prozentpunkte höher als bei uns.
Eine Frage noch grundsätzlicher Natur. Wieso legen wir denn, weil wenn ich es jetzt mal zusammenfasse, erleben wir da ja nichts anderes, als dass wir keine neuen Schulden machen, weil es den Gegenwert gibt und wir keine Steuererhöhung machen, wollen eigentlich nur eine dritte neue Einnahmequelle damit schaffen, die allerdings staatlicherseits mit Schulden aufgebaut wird, um irgendwann die Rentenversicherung zu entlasten, anstatt, wie du gesagt hast, dass es eben jedem einzelnen Rentenzahler zum Eigentum wird. Warum gibt es dann keinen neuen Staatsfonds, sondern warum wird das über den KENFO gemacht, was ja ein Begriff ist, den auch, glaube ich, kaum jemand kennt. Aber das ist der Fonds, der mal aufgelegt wurde für die, ich glaube, die Kosten für die Standortsuche und die Standortbewirtschaftung eines Atommüllendlagers. Was hat das dann im Endeffekt mit der Rente zu tun?
Ja, nix. Der einzige Grund, weshalb man sich das ausgesucht hat, soweit ich das verstehe und nachvollziehen kann, ist, dass man halt sehr schnell starten möchte. Also noch im Laufe des Jahres möchte man einen einsatzfähigen Rentenfonds haben. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich baue was Neues auf, dann wird es aber mit diesem Jahr schon ziemlich eng, da was in die Wege zu leiten. Oder man nimmt eine vorhandene Struktur und flanscht da was drauf. Und genau dafür hat sich die Regierung entschieden. Ich finde es deshalb unglücklich, weil das Thema Atommüllendlagersuche jetzt keine allzu großen Sympathiepunkte in der Bevölkerung besitzt. Und da jetzt die Rente noch mit draufzunehmen, die also eine kapitalgedeckte Altersvorsorge, die auch jetzt nicht unbedingt vor großen Sympathieanhängern getragen wird, finde ich wirklich politisch schwierig. Aber ich verstehe zumindest die technische Not der Bundesregierung. Auf der anderen Seite muss man sagen, sie haben sich jetzt auch 2 Jahre lang Zeit gelassen. Ne? Also sie wollten ja ursprünglich im Jahr 22 das Ding schon über die Wupper bringen. Jetzt haben wir 24 und ich sehe es ehrlich gesagt immer noch nicht so richtig fliegen dieses Jahr.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann wird ja die Aktienrente von dem KENFO auch nicht direkt angelegt, sondern der agiert ja als so eine Art Fund of Funds, also Dachfonds, und wird ja wiederum andere Fonds mit dem Investment beauftragen. Da war ja zumindest bei mir gleich aus beruflichen Erfahrungen heraus der Gedanke, oh, haben wir dann zweimal Managementgebühr, die abgedrückt wird zusätzlich zu den Zinskosten, und was bleibt dann von der Rendite übrig?
Das kann sein. Also es hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen. Es gibt das Modell, dass ich glaube auch Schweden macht das so, dass Teile des Kapitals quasi nicht direkt beim staatlich geführten Fonds angelegt werden, sondern dass er das Geld quasi ausschreibt und sagt, okay, ich brauche jemanden, der mir das anlegt und mir die und die diesen Return of Invest irgendwie wieder zurückgibt. So, aber dann hat man natürlich wieder schon die Frage drin, wenn ich da gewisse Vorgaben mache, wie eng sind die? Wenn die sehr eng sind, dann kann ich nicht so risikoreich anlegen. Wenn ich nicht risikoreich anlegen kann, habe ich aber geringere Zinsen. Also man merkt, dass das Ganze noch nicht wirklich vollständig durchdacht ist. Und es löst halt, wie gesagt, kein einziges Problem. Wir haben mit dem Rentenniveau 48%, werden die Kosten ab 2025 für die Rente deutlich nach oben gehen. Und die Entlastung, die für die Beitragszahler kommen soll, kommt halt erst frühestens 2035 und das steht noch in den Sternen.
Das heißt, im Endeffekt ist das auch, wie ich gerade schon mal sagte, nur eine neue Einnahmequelle, die künstlich geschaffen wird, aber eine wirkliche Veränderung des Systems kommt damit nicht. Denn die direkte Auswirkung, die auch bis Mitte der 30er Jahre laufen wird, ist, dass einfach die Beiträge steigen werden. Und wir damit Arbeit schon wieder weitaus teurer machen. Ich meine, da ist von über 22% die Rede gewesen. Und das ursprüngliche Modell, was ja noch unter der Großen Koalition und ich glaube damals mit Andrea Nahles noch ausgehandelt war, war doch diese dreifache Haltelinie, die wir da jetzt ja dann verlassen. Weil im Endeffekt sagt die SPD uns nur, wir erhöhen die Beiträge und den Rest gucken wir uns dann Mitte der 30er Jahre an. Das ist doch nicht wirklich ein Modell. Und jetzt mal mit Blick auf unser Grundsatzprogramm, wo wir ja auch sagen, wir brauchen eine kapitalgedeckte zusätzliche Säule. Und ein Grundsatzprogramm ist ja kein Wahlprogramm. Dementsprechend bleibt es da ja auch offen und vage. Aber es gibt ja auch innerhalb der Union und innerhalb der CDU auch von dir einen Vorschlag, wie wir das Ganze eigentlich angehen wollen würden. Würdest du uns das kurz sagen, was eigentlich die sinnvollere, eigentumsbildende und bessere Variante für die Rentnerinnen und Rentner beziehungsweise für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland wäre?
Ja, also der eine Punkt ist, es muss aus meiner Sicht, wenn wir eine kapitalgedeckte zusätzliche Altersvorsorge für alle machen, eine sein, die jeder Beitragszahler selber einzahlt durch sein monatliches Gehalt. Warum? Weil es ihm dann gehört, es ist vom Grundrecht, vom Grundgesetz dann eigentumsrechtlich geschützt. Das kann keine zukünftige Bundesregierung ihm wegnehmen. Das ist, finde ich, maßgeblich wichtig. Das Problem ist natürlich, und darum haben wir es, also es ist vage, weil es ein Grundsatzprogramm ist, aber natürlich, wenn wir in die Detailfrage reingehen, wie führt man das aus, würden wir, wenn wir das natürlich mit den Gehältern machen, die Beiträge ja noch weiter steigen. So, das ist die Problematik an der Einführung dieser ganzen Geschichte. Und jetzt können wir über viele andere Maßnahmen reden, Rente ab 70 und Rentenniveau senken und was weiß der Geier alles. Das können wir alles machen. Der Sachverständigenrat der Wirtschaftsweisen hat das jetzt in seinem aktuellen Jahresgutachten alles rauf und runter diskutiert. Und das Ernüchternde an der ganzen Geschichte ist, wir können das alles machen, all diese in Anführungsstrichen Grausamkeiten. Es ändert an der Grundtendenz nichts. Also das Rentenniveau wird trotzdem sinken, halt nicht ganz so viel, aber es wird trotzdem sinken. Und die Beiträge werden trotzdem steigen, wenn auch nicht so stark, aber sie steigen trotzdem. Und aus dieser Spirale rauszukommen, dazu haben Markus Reichel und ich ja unser Konzept letztes Jahr vorgelegt, dass wir sagen, wir müssen darauf zurückgreifen, dass wir alle Jahreseinkünfte verbeitragen und nicht nur die abhängig Beschäftigten Entgelte oder Löhne. Und das würde quasi dazu führen, dass wir dann den Beitragssatz deutlich senken können und das Leistungsniveau zumindest gleich halten können. Das wäre, glaube ich, ein echter Schritt nach vorne. Aber das ist natürlich noch das weiß ich, dass das eine sehr weite Zielvision ist. Aber man kann es mit Teilen der Sozialversicherung machen. Man muss es ja nicht mit der Rente sofort machen. Man kann es auch mit der Krankenversicherung, mit der Pflegeversicherung machen. Die sind rechtlich gesehen auch deutlich einfacher als die Rentenversicherung, weil da noch ein paar Spezialitäten mit reinspielen, die ich jetzt nicht weiter ausführen möchte. Aber das sind jetzt das wäre aus meiner Sicht die Möglichkeit zu sagen, okay, wir führen eine kapitalgedeckte Altersvorsorge ein, müssen aber die Frage, wer alles einzahlt, beziehungsweise was alles verbeitragt wird, neu diskutieren. Und dann hätten wir ein bisschen Luft, um das hinzukriegen. Ja, das ist im Wesentlichen der Punkt. Die SPD macht es halt anders. Die sagt, sie macht 48% Rentenniveau und damit stellt sie eine Stellschraube komplett fest. Und das hat dann Auswirkungen auf die anderen Sachen. Dann ist klar, wie hoch der Beitrag sein muss. Dann ist klar, wie hoch der Bundeszuschuss sein muss. Das verschärft eigentlich nur die Probleme für die Zukunft. Aber aus SPD-Sicht ist das logisch, wenn man ab 2025 nicht mehr regiert, braucht man sich dafür auch danach auch keine Gedanken mehr machen.
Aber dennoch schlägst du ja auch vor, dass wir, also beziehungsweise dass der Staat jedem Neugeborenen eigentlich quasi so einen Rentenstartbonus für eine Kapitaldeckung zahlt. Was meinst du damit genau?
Genau, also ich habe das Generationenfonds genannt. Das wäre eine sehr schnelle und auch für den Staat kostengünstige Geschichte, die er machen kann, nämlich, dass wir bei Geburt eines Bürgers, eines Kindes quasi, 5.000 Euro nehmen und die in diesen Kapitalfonds einzahlen. Das kann der gleiche sein, der dann später auch für die Rentenzahlungen genutzt wird. Das kann dann ein Extrafonds sein, das ist völlig wurscht. Aber dass wir diese das einzahlen. Warum? Weil wir dann eigentlich de facto die Zeit zwischen Geburt und Eintritt ins Berufsleben, das sind ja so, sagen wir mal, rund 20 bis 25 Jahre, diese Zeit nutzen wir mit Zins und Zinseszinseffekt. Und die ist total wertvoll. Die nutzen wir zurzeit nicht. Die könnten wir nutzen. Und wenn man dann sagt, dieses Geld kann man erst verwenden, wenn man selber in Rente geht und ich den Betrag von 5.000 Euro nehme, dann kann ich mit einer ziemlichen Sicherheit sagen, dass die Rente, die da allein daraus kommt, so hoch ist wie das Grundsicherungsniveau. Also sprich, das, was man heute als Bürgergeld bezeichnet für Rentnerinnen und Rentner, dass sie das dann auf jeden Fall hätten. Das würde den Staat bei etwas weniger als 800.000 Geburten im Jahr 4 Milliarden Euro kosten. Das ist deutlich weniger als die 12 Milliarden, die jetzt Christian Lindner und Co. Für die Aktienrente da aufnehmen möchte. Und wir könnten langfristig zumindest den Menschen sagen, Altersarmut spielt für euch keine Rolle mehr, weil ihr kriegt auf jeden Fall aus diesem Kapitalfonds eure armutsfeste Rente plus ja dann noch die Rente, die man sich ja dann hoffentlich während der Lebenszeit erarbeitet. Und das wäre, glaube ich, ein sehr konkreter, praktischer Einstieg und würde, glaube ich, auch die Menschen ein bisschen mehr an das Thema Aktienrente heranführen, weil die Eltern sehen ja, aha, da wird Geld eingezahlt, sie können jeden Tag, wenn sie wollen, drauf gucken und sehen, wie es sich vermehrt oder wie es sich entwickelt. Man kann es sogar öffnen, wenn man wollte, und sagen, wenn Oma und Opa was einzahlen wollen zum Geburtstag oder zur Kommunion oder was auch immer, kann man das auch machen. Also da gibt es verschiedene Varianten und ich glaube, das würde sehr viel praktischer den Leuten zeigen, dass das in die richtige Richtung zumindest für ihre Kinder und Kindeskinder geht.
Lieber Kai, ich habe noch eine Frage zu dem Generation Kapitalfonds der Ampel. Wir haben ja jetzt gesagt, okay, wir bauen jetzt einen Kapitalstock auf, meinetwegen 200 Milliarden Euro in den 2030er Jahren. Mhm. Und daraus entnehmen wir dann einen Betrag X, um den Anstieg des Rentenversicherungsbeitrages abzuschwächen. So. Mhm. Gehen bei mir natürlich gleich die Alarmglocken auf, weil du hattest es ja auch gesagt, das liegt ja dann alles komplett beim Staat und nicht bei den Anteilseignern, hätte ich gesagt, bei den Rentenempfängern. So, dann habe ich natürlich gleich die Vorstellung, okay, es ist Bundestagswahl und eine zukünftige Bundesregierung denkt sich, ach, ich habe hier ein Projekt, was ich gerne machen möchte, das kostet mich 30 Milliarden, warum nehme ich dafür nicht den Kenfo? Könnte das so eine Bundesregierung? Oder könnte sie auch zum Beispiel sagen, ich nehme mehr als diese Minimalrendite raus, sondern gehe wirklich an den Kapitalstock, um den Rentenversicherungsbeitrag deutlicher zu senken, als das jetzt bisher geplant ist. Also ich sehe da so ein bisschen, habe da so ein bisschen ein schlechtes Gefühl irgendwie, weil ich glaube, dann nach 10 Jahren hat den jeder so ein bisschen vergessen, den Kenfo, und dann kann man sich da irgendwie so rausbedienen wie so eine Privatschatulle. Wir kennen das ja schon von Herrn Habeck.
Ja klar, ich glaube, dass das genau die größte Schwäche an diesem ganzen Ding ist, dass es eben kein rechtliches Konstrukt gibt, mit dem man das verhindern kann. Warum auch? Es ist ja von Bundestagsmehrheit geschaffen, also kann es von Bundestagsmehrheit auch wieder geändert werden, es sei denn, es ist im Verfassungsrecht in irgendeiner Form verankert, ist es aber nicht und wird es auch nicht. Und damit ist aus meiner Sicht da kein Recht, kein Schutz da. Und dadurch, dass es eben nicht durch eigene Beiträge finanziert wird, kann ich halt auch nicht über den Eigentumsschutz nach Grundgesetz kommen. Das ist aus meiner Sicht die Schwachstelle. Das wird die Ampel natürlich versuchen zu verneinen und wird vielleicht auch versuchen, uns den schwarzen Peter dazu zu spielen, nach dem Motto, naja, wenn ihr euch über solche Dinge Gedanken macht, dann seid ja ihr die Ersten, die vielleicht darüber nachdenken, das zu tun. Aber ich habe da auch, wie du, Bauchschmerzen mit dieser Konstruktion.
Nun gut. Und es sind ja auch keine unrealistischen Szenarien, denn es haben ja einige Bundesländer schon gezeigt, gerade wenn man sich die Pensionsfonds anguckt,
ja.
Dass die gerne
mal... Schleswig-Holstein, das sind wir aktuell, ne?
Schleswig-Holstein, in Rheinland-Pfalz sind auch mal 5 Milliarden aus dem Pensionsfonds einfach so in den Haushalt geflossen. Also das sind auch gern Konstrukte, die dann den Haushalt gerne mal aufbessern können.
Genau, also es gibt leider hüben wie drüben, egal bei welcher politischen Farbe, hinreichendes Abschreckungsbeispiele. Insofern sollten wir den Fehler auf Bundesebene nicht nochmal begehen, aber wenn die Ampel unbedingt das möchte, dann muss sie halt dafür auch mehr Geld zahlen.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wenn das in das parlamentarische Verfahren kommt, wie sehr wir da mit aktienrechtlichen und sonstigen Fragen zu tun haben werden. Alles in allem, bei dem, was du uns jetzt heute Abend gesagt hast, wirkt es mal wieder so, dass es ein handwerklich nicht sonderlich durchdachtes Gesetz der Ampel wird. Und auch das kennen wir ja leider
sehr
schon.
Sehr freundlich formuliert, ja.
Ja, das ist aber, also es wirkt ja wirklich mal wieder einfach wie ein Schnellschuss, weil jetzt müssen wir es noch irgendwie auf die Bühne kriegen, damit auch die FDP irgendwas erzählen kann. Wobei auch da komme ich wieder nicht hinterher, weil es ja mit dem, wie du jetzt auch dargestellt hast, ursprünglichen Modell der FDP überhaupt nichts zu tun hat. Also das...
Ja, der Treiber ist, glaube ich, da Hubertus Heil, weil er die Rente 48% haben möchte, also das Rentenniveau 48%. Das ist für die SPD wahnsinnig wichtig und dafür zahlen die jeden Preis, glaube ich. Und der Preis ist halt eben, dass die FDP da ihre Aktienrente bekommt, wenn auch runtergedampft. Und bisher haben die Grünen das Spiel halt aufgehalten, aber... Das können sie auch nur bedingt, weil sie eigentlich auch die 48% Rentenniveau gut finden.
Heißt aber auch, dass auch das zentrale Wahlversprechen der SPD, egal wie sie es jetzt framen wollen, Kanzler für sichere Renten, wie es auf den Plakaten stand, nicht wirklich erfüllt ist, sondern es ist eigentlich nur die Vertagung in die drittnächste Legislaturperiode, wenn ich das richtig überschlage.
Ja gut, eigentlich schon in die nächste, weil also der demografische Wandel läuft ja schon seit Jahren, aber richtig, die Party fängt so richtig ab dem Jahr 2025 an und geht bis 2035. Also da werden wir sehen können, was demografischer Wandel bedeutet im Rentensystem.
Wunderbar. Lieber Kai, vielen herzlichen Dank, dass du uns so spontan, weil ich habe dich erst heute Mittag anfragen können dazu, bereit warst, uns das etwas näher zu bringen, damit wir auch verstehen, was da passiert und womit wir es demnächst dann auch in der parlamentarischen Auseinandersetzung zu tun haben werden. Wir nehmen jetzt nur noch schnell die Schlusskurve mit dem letzten Aufreger dieser Tage. Und blicken dafür in den Vatikan. Und da haben wir angefangen heute mit dem unfehlbaren Scholz und landen jetzt bei einem fehlbaren Papst. Kurz zusammengefasst, der Heilige Vater hat in einem Interview gesagt, dass die Ukraine doch die weiße Fahne hissen soll und sich nicht schämen sollte, in Friedensverhandlungen einzusteigen. Es gab große Empörung dazu, dass wieder einmal eine sehr unglückliche Äußerung des Heiligen Stuhls so verbreitet wurde, die wirkt, als ob er die Ukraine zur Kapitulation auffordern würde. Und wie das so häufig im Vatikan ist, gab es danach die Variante, dass irgendeine Behörde versucht hat, das Ganze einzuordnen, was die Sache in der Regel nur schlimmer macht. Und das war auch in dem Fall so. Die Frage, die im Raum steht, ist, wünscht der Papst den Frieden für einen Waffenstillstand, um dann
auf Grundlage der neu gezogenen Grenzen irgendeinen Frieden zu verhandeln oder, wie die Interpretation nachgeschoben wurde, war die Frage danach, ob es nicht sinnvoll wäre, die Verhandlungshand auszustrecken und durch sozusagen den Bypass der Alliierten, wenn man so möchte, Russland dann als Weltgemeinschaft zu Verhandlungen aufzufordern. Wie ist das bei euch jetzt schnell auf dem Podium angekommen? Weil ich glaube, dass man vielleicht aus der Position des Papstes viele Dinge anders sehen kann mit seinem religiösen Auftrag. Oder haltet ihr das für relevante Politik? Und wie wirkt das auf die Ukraine bzw. Russland?
Also ich sehe das genauso wie du, Daniel, dass der Papst jetzt natürlich kein Staatsmann ist unter vielen, sondern prima inter pares. Das bedeutet natürlich, dass er da einen anderen Blick auf die Weltlage hat und natürlich theologisch gesehen Frieden natürlich ganz weit vorne steht. Deswegen in diese Niederungen der politischen Debatten, wie jetzt so ein Friedensvertrag aussehen könnte, zu welchen Bedingungen der geführt wird, das kann der Papst eigentlich gar nicht leisten. Hier, glaube ich, war jetzt wirklich nur das Problem, diese Formulierung, aber das wiederum ein Papst können muss, ja, diese Formulierung der weißen Fahne hissen, das ist etwas, was überhaupt nicht geht und ich verstehe da jede Empörung darüber, weil das ist eine Formulierung, gerade gegenüber dem Angegriffenen, die passt auch nicht zum Heiligen Stuhl, weil im Grunde hat er ja nur das gesagt, was seine Position ja auch schon immer war, so, das vielleicht von mir als Gedanke.
Ja, der Adressat war der Falsche. Und dass der Papst sich für Frieden und Weltfrieden einsetzt, ist sein Job, das ist seine Aufgabe und das kommt auch aus der Religion. Aber in dem Sinne hätte ich die Kritik und den Appell an den Aggressor gerichtet und ja, vielleicht muss er sich ja nicht unbedingt zu jedem politischen Thema äußern.
Ja, der Satz von Marcel, den letzten fand ich gut. Vielleicht muss man sich nicht zu jedem Thema äußern.
Wunderbar, dann schicken wir das mit freundlichen Grüßen sozusagen in den Vatikan. An dieser Stelle sei noch darauf verwiesen, was Kai Witteker eben noch gesagt hat. Ihr findet die Debatte um ein komplett neues Sozialstaatskonzept bei uns im Podcast vom 20. August 2023. Überall da, wo es Podcasts gibt. Und jetzt, bevor wir an Karin Mioska abgeben, die heute die Bundesaußenministerin zu Gast hat zum Thema Putins Krieg und Deutschlands Rolle. Wie undiplomatisch können Sie sein, Frau Baerbock? Darf ich noch darauf verweisen, dass ihr diesen Space überall auch findet, wo es Podcasts gibt. Über ein Follow und eine Bewertung von euch freuen wir uns sehr. Space und Podcast sind ein Angebot der Mittepunkt-Debattenagentur auf X unter @mittepunkt zu finden. Falls ihr uns und unsere Arbeit finanziell unterstützen wollt, findet ihr dazu den Link auf unserer Homepage unter www.mitte-punkt.de. Für jetzt danke ich für die Aufmerksamkeit, bevor ich nun zur Verabschiedung noch einmal, wie gewohnt, das Wort ans Podium gebe. Dankeschön und einen schönen Abend.
Danke, schönen Abend euch. Ciao, ciao.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal.